Im Rahmen unserer Lehrserie beschäftigen wir uns gerade mit dem Thema Jesus, der letzte Adam. Es geht dabei darum, dass Jesus auf die Erde kam als Repräsentant des Geschlechts Adams, um unser Löser, unser Erlöser, der wie einer von uns war, zu werden, um unsere Natur anzunehmen und uns, indem er unsere Natur annahm, zu erlösen. Er wurde ein wahrer Nachkomme Adams und am Kreuz kam das gesamte unheilvolle Erbe, das dem Geschlecht Adams zustand, auf Jesus. Unser Schlüsselvers ist Jesaja 53, 6, wo es heißt, der Herr ließ in ihm unser aller Schuld zusammentreffen, wobei dieses Wort Schuld, Rebellion und all ihre unheilvollen Konsequenzen bedeutet. Wir untersuchten bereits verschiedene Aspekte dieses Tauschs, der am Kreuz stattfand, wo Jesus alles Unheil auf sich nahm, das uns zugestanden wäre, damit wir im Gegenzug all das Gute empfangen würden, das ihm nach ewigem Recht zusteht. Bislang haben wir uns mit 7 Aspekten dieses Tauschs beschäftigt, die ich noch einmal kurz rekapitulieren möchte, bevor ich zum 8. Aspekt weitergehe, der Thema dieser Lehreinheit sein wird. Erstens, Jesus bekam die Strafe, die uns wegen unserer sündhaften Taten zugestanden wäre, damit wir Frieden hätten, das heißt Vergebung und Versöhnung mit Gott. Zweitens, Jesus trug an seinem eigenen physischen Leib unsere Schmerzen und Krankheiten, damit wir physische Heilung empfangen würden. Drittens, Jesus wurde von Gott zum Sündopfer gemacht, damit wir im Gegenzug durch Glauben die Gerechtigkeit Gottes in ihm gemacht würden. Viertens, Jesus wurde mit unserem Kranksein krank gemacht, damit wir mit seiner Gesundheit heil gemacht würden. Fünftens, Jesus wurde mit dem Fluch, den Gesetzesbruch nach sich zieht, zum Fluch gemacht, damit wir den Segen empfangen würden, der ihm für seinen Gehorsam zusteht. Sechstens, Jesus wurde mit unserer Armut arm gemacht, damit wir mit seinem Reichtum reich gemacht würden. Und der 7. Punkt, mit dem wir uns in der vorigen Lehreinheit beschäftigten, das war die Aussage, dass Jesus durch die Gnade Gottes für jeden Menschen, für jeden einzelnen Vertreter des menschlichen Geschlechts individuell den Tod in all seinen Phasen schmeckte. Wir hielten dabei 3 aufeinanderfolgende Phasen fest. Erstens, geistlicher Tod. Als er mit unserer Sünde identifiziert wurde, wurde er von der Gemeinschaft und Einheit mit Gott abgeschnitten. Er verwirkte das geistliche Leben, das er durch seine Einheit mit dem Vater hatte. Zweitens, am Kreuz erlitt Jesus den physischen Tod. Sein Geist wurde von seinem Körper getrennt. Sein Körper wurde dann ins Grab gelegt, sah jedoch keine Verwesung. Drittens, er ertrug die Verbannung aus der Gegenwart Gottes in den Hades bzw. Sheol. Im Geist stieg er hinab in den Hades und er trug dort den äußersten und schlimmsten Zorn des allmächtigen Gottes im geistlichen Bereich auf alle Sündhaftigkeit und auf alle Rebellion des menschlichen Geschlechts. Nachdem er diesen Zorn ertragen hatte, wurde er im Geist lebendig gemacht, verkündete im Hades den gerechten Gläubigen die frohe Botschaft von ihrer Befreiung und machte dort, wie ich meine, eine Proklamation seiner Autorität für die Ungerechten. Danach wurde er auferweckt, das heißt physisch von den Toten auferweckt. Infolgedessen können wir Leben in 3 aufeinanderfolgenden Phasen haben. Erstens, bereits hier und jetzt können wir Einheit und Gemeinschaft mit Gott im Geist haben, wodurch geistliches Leben entsteht. Paulus sagt, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Zweitens, wir können physisches Leben haben, und zwar in dem Sinne, dass göttliches Auferstehungsleben in unserem sterblichen Leib wirkt. Und später, bei der Auferstehung, werden wir einen unsterblichen und unverweslichen Leib empfangen. Drittens, der Höhepunkt der Erlösung. Wir können ewige Gemeinschaft mit Gott und miteinander in der Gegenwart des allmächtigen Gottes haben. Nun möchte ich weitergehen zum 8. Aspekt dieses Tauschs am Kreuz, den ihr auch in eurer Studienhilfe auf Seite 14 findet. Die erste Verweisstelle zu diesem Aspekt ist Römer 6,6. Wir lesen diese Passage Und damit wird auch deutlich, mit welchem Aspekt des Tauschs wir nun uns näher beschäftigen wollen. Römer 6, Vers 6. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt, also mit Christus gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Wir werden gleich noch ein wenig an dieser Übersetzung arbeiten, aber zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass sich der Aspekt des Tauschs, um den es jetzt geht, auf den alten und den neuen Menschen bezieht. Der alte Mensch starb in Christus am Kreuz, damit im Tausch der neue Mensch jetzt in uns lebe. Vergesst das also nicht, der Tausch, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, vollzieht sich zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Das ist ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament zieht, aber heutzutage in vielen Bereichen des Leibes Christi kaum Beachtung findet, nämlich der Gegensatz und die Beziehung zwischen dem alten Menschen, der am Kreuz starb, und dem neuen Menschen, der durch die Auferstehung Jesu lebendig wurde. Ich möchte nun diese Übersetzung von Römer 6, 6 ein wenig modifizieren, um sie etwas klarer und deutlicher zu formulieren. Also, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt wurde. Das ist einfache Vergangenheit. Mit anderen Worten, es ist ein historisches Ereignis, das tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit stattfand. Ich denke, es stärkt unseren Glauben ganz ungemein, wenn wir es so sehen. Es ist etwas, das tatsächlich geschah. Es ist wahr, ob wir es glauben oder nicht. Es ist wahr, ob wir es wissen oder nicht. Doch wenn wir es wissen und glauben, wird es gewaltige Auswirkungen auf unser Leben haben. Unser alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt, damit der Leib der Sünde abgetan sei. In modernen Übersetzungen heißt es häufig auch annulliert sei. Ich sage lieber unwirksam gemacht bzw. inaktiv gemacht, damit wir hinfort nicht Sklaven der Sünde sein sollen. Das ist eine etwas deutlichere Übersetzung. Die Sklaverei der Sünde in unserem Leben ist beendet, wenn wir erkennen, dass der alte Mensch starb und dass jetzt ein neuer Mensch in uns lebt. Aber wenn wir das nicht erkennen, wenn wir das nicht glauben und nicht danach handeln, werden wir der Sklaverei der Sünde nie ganz entrinnen. Das ist der Weg aus der Gebundenheit bzw. Knechtschaft der Sünde. Und ihr werdet feststellen, dass Gläubige, die das nicht wissen und die das nicht glauben, der Gebundenheit der Sünde nie ganz entrinnen. Ja, ich habe mit bekennenden Christen aus unterschiedlichen Strömungen die Erfahrung gemacht, dass die meisten von ihnen im Grunde davon ausgehen, dass sie weiter sündigen werden. Und wisst ihr, was dann geschieht? Es geschieht nach ihrem Glauben. Genau das geschieht. Hierzu ein Beispiel. Ich wurde in der anglikanischen Kirche in Großbritannien groß. Gleichgültig, was ich die ganze Woche über getan hatte, wusste ich, dass ich den Gepflogenheiten meiner Kirche zufolge am Sonntagmorgen wieder in der Kirche sein und Gott bekennen würde, dass ich gesündigt hatte und wie ein verlorenes Schaf von seinen Wegen abgewichen war. Ich hatte dieses und jenes getan, was ich nicht hätte tun sollen, und ich hatte dieses und jenes nicht getan, was ich hätte tun sollen. Gleichgültig, wie ich mich im Lauf der Woche verhielt, musste ich am Ende der Woche wieder bekennen, dass ich Sünden begangen hatte. Es war natürlich so, dass ich viele Sünden zu bekennen hatte, aber das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt nicht, dass wir immer nach 7 Tagen eine bestimmte Anzahl von Sünden haben werden, die wir bekennen müssen. Die Bibel sagt, dass es einen Ausweg aus der Sklaverei der Sünde gibt. Aber wenn wir nicht wissen, was die Schrift sagt, und wenn wir es nicht glauben, werden wir diese Befreiung auch nicht erleben. Es gibt keinen anderen Ausweg aus der Gebundenheit der Sünde als diesen, den von Gott verordneten Weg, der uns zuteil wird durch Erkenntnis der Schrift und durch Erkenntnis dessen, was Jesus in Bezug auf den alten und den neuen Menschen am Kreuz widerfuhr. Sehen wir uns nun an, was die Schrift über den alten Menschen sagt. Der alte Mensch ist das Adamswesen, das jeder einzelne von uns von Adam geerbt hat. Ich denke, es gibt 2 Worte, die dieses Wesen, diese Natur vermutlich am besten umschreiben. Das erste ist rebellisch, das andere ist verfallen oder korrumpiert. Wir alle sind von Natur aus Rebellen. Und wir alle sind von Natur aus in geistlicher und physischer Weise verfallen oder korrumpiert. Das ist eine Tatsache, die auf jeden Nachkommen Adams zutrifft. Die Formulierung der alte Mensch ist einer von verschiedenen Begriffen, die Paulus in seinen Briefen verwendet. Ich möchte euch gerne noch einige der anderen Begriffe nennen, die sich alle prinzipiell auf ein und dasselbe beziehen. Die weiteren Begriffe, die Paulus verwendet, lauten Leib, Leib der Sünde, Leib der Sünden des Fleisches, Fleisch oder sündlicher Leib im Fleisch. In vielen Passagen seiner Briefe, in denen wir diese Worte lesen, können wir darunter nicht im buchstäblichen Sinne den physischen Körper verstehen. Das würde keinen Sinn machen. Paulus bezieht sich nicht auf den physischen Körper, sondern auf jene Natur, jenes Wesen, das mit uns in die Welt kam, als wir mit unserem physischen Körper in die Welt kamen. Das ist der Zusammenhang. Die Alternativformulierung der alte Mensch wird hier in Römer 6, 6 verwendet, wo er sagt, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde unwirksam gemacht werde. Das bedeutet nicht, dass wir körperlich gelähmt werden und nicht mehr in der Lage sind, unseren Körper zu gebrauchen. Das ist ja ganz offensichtlich. Diese Formulierung bezieht sich nicht auf den physischen Körper, sondern auf jene Natur, die aufs Engste mit dem physischen Körper verbunden ist, weil die beiden ja gleichzeitig in die Welt kamen, das eine zusammen mit dem anderen. In Römer 8, 10 spricht er ganz einfach nur vom Leib und sagt, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen. Damit ist ganz offensichtlich nicht gemeint, dass jedes Mal, wenn jemand Christus annimmt, er im physischen Sinne stirbt. Das wäre lächerlich. Es bedeutet vielmehr, dass diese alte Natur tot ist, wenn Christus in uns kommt. In Kolosser 2,12 verwendet er eine sehr komplexe Formulierung und sagt, im Ausziehen des Leibs der Sünden des Fleisches. Hier haben wir alles auf einmal. Der Leib der Sünden des Fleisches. Manchmal nennt er es der Leib, manchmal der Leib der Sünde und manchmal der Leib der Sünden des Fleisches. Aber alle Begriffe beziehen sich auf ein und dasselbe. Einen weiteren Begriff, den er mit dieser speziellen Bedeutung verwendet, ist das Fleisch. Schlagen wir hierzu den Galaterbrief auf und lesen wir Kapitel 5, Vers 17 bis 24. Wir brauchen nicht alle Verse im Einzelnen zu lesen, wir wollen lediglich festhalten, was Paulus hier sagt und uns vergegenwärtigen, dass es einen inhärenten Gegensatz und Konflikt zwischen dem Fleisch, dem alten Adamswesen, und dem Geist gibt, also jenem Wesen, das den Willen und das Denken Gottes repräsentiert. Wir müssen erkennen, dass es zwischen beiden eine absolute und unveränderliche Opposition gibt. Das kann man nicht ändern. Und Gott versucht nicht einmal, das zu ändern. Er sagt in Galater 5,17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Also das Verlangen des Fleisches steht dem Verlangen des Geistes entgegen. Der Geist aber gegen das Fleisch, also das Verlangen des Geistes, steht dem Verlangen des Fleisches entgegen. Denn diese sind einander entgegengesetzt. Und das müssen wir uns bewusst machen, die geistliche Natur Gottes ist dem alten Adamswesen entgegengesetzt. Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, sie sind sehr offenbar. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung etc. Das ist eine sehr unangenehme Auflistung, die wir nicht im Einzelnen zu lesen brauchen. Dann wieder Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede etc. Das genaue Gegenteil. Und dann noch Vers 24, ein sehr interessanter Vers. Die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist ein Kennzeichen derer, die Christus angehören, ein sehr wichtiges Kennzeichen, die Christus gehören. Es heißt nicht Baptisten oder Episkopale oder Pfingstler, Gott behandelt Menschen nicht nach ihrer Konfessionszugehörigkeit. Das Kennzeichen dafür, dass wir zu Christus gehören, ist, dass wir das Fleisch gekreuzigt haben, also das alte, von Adam geerbte, rebellische, korrumpierte Wesen. Beachtet nun Folgendes. In Römer 6,6 heißt es, dass Gott es getan hat. Es heißt, unser alter Mensch wurde gekreuzigt. Doch in Galater 5,24 wird dir und mir die Verantwortung dafür auferlegt. Wir haben das Fleisch gekreuzigt. Und das ist typisch für alle Dinge, die Gott bereitgestellt hat. Soweit es Gott anbelangt, war es vollbracht, als Christus starb. Doch was deine und meine Erfahrung in der Praxis anbelangt, müssen wir das, was Gott uns durch das Kreuz zur Verfügung gestellt hat, in eine praktische Erfahrung unseres eigenen Lebens übertragen. Und da beginnen natürlich die Probleme. Das Problem steckt nicht in dem, was Gott zur Verfügung gestellt hat. Das Problem steckt darin, wie ich das, was Gott zur Verfügung gestellt hat, zu meiner eigenen persönlichen Erfahrung mache. Und in diesem Zusammenhang wird mir persönlich die Verantwortung auferlegt, mein Fleisch zu kreuzigen. Und zwar, beachtet das bitte, nicht nur mit den Begierden, sondern auch mit den Leidenschaften, also mit meinen Stimmungen, mit meinen Launen, mit all den kleinen Sympathien und Vorlieben, bei denen man spürt, dass sie Gott nicht wohlgefällig sind, mit allen depressiven Anwandlungen und mit Selbstmitleid, die zwar keine Begierden sind, aber genauso tödlich und genauso sehr vom Feind. Viele Christen würden sagen, Habsucht ist eine Sünde oder Ehebruch ist eine Sünde. Aber launisch zu sein, depressiv zu sein, ängstlich zu sein, das sind genauso die Werke des Fleisches wie Ehebruch und Unzucht. Aber wir werden nie wirklich den Sieg über sie haben, wenn wir sie nicht als das identifizieren, was sie sind. Und es kommt der Zeitpunkt, an dem du diese Nägel des Kreuzes durch dein Launischsein treiben musst, durch dein Selbstmitleid, durch dein Verlangen bewundert zu werden, durch deinen Wunsch, dass die anderen gut von dir denken. Denn als Jesus am Kreuz hing, wurde er von niemandem bewundert und es dachte niemand gut von ihm. Glaubt mir, das war das Ende von jedem Stolz und von jeder religiösen Gerechtigkeit. Das war der absolute Tod. Und das ist der Punkt, an dem die Nägel immer noch wehtun, wenn wir auf diese Bereiche unseres Lebens hingewiesen werden. Und es ist ein Prozess. Es ist alles vollbracht in Christus. Die Schrift sagt, dass er durch ein Opfer jene ein für allemal vollkommen gemacht hat. Es ist vollbracht. Durch ein Opfer jene ein für allemal vollkommen gemacht hat, die geheiligt werden. Es gibt einen Prozess des Geheiligtwerdens, der sich in uns auf der Grundlage dessen, was Jesus getan hat, vollzieht. Er wird dem, was er getan hat, nie etwas hinzufügen müssen. Es ist alles vorgesorgt. Aber wir müssen es uns zu eigen machen und das ist ein schmerzhafter Prozess. Vielleicht in diesem Zusammenhang eine persönliche Erfahrung. Als ich frisch bekehrt war und im Heiligen Geist getauft worden war, sandte mich die britische Armee in der Vorsehung Gottes in die Wüste Nordafrikas. Nach meiner Bekehrung verbrachte ich also 3 Jahre in Wüsten. Und ich meine wirklich Wüsten. Echte, buchstäbliche Sandwüsten. Es ist schon etwas Besonderes an einer Wüste. Ich kann die Erfahrungen der Kinder Israels in der Wüste mit echter Sympathie und Verständnis nachvollziehen. Ich habe im Sand gelegen, habe Sand gegessen, habe Sand getrunken, habe mich in Sand gewaschen, bekam ihn in meine Augen und in meine Ohren. Ich war voll mit Sand, bis man meine Hautfarbe nicht mehr sehen konnte. Und es war heiß am Tag und bitterkalt in der Nacht. Ich lag in der Wüste ohne ein Dach über dem Kopf, nur mit einer Decke. Das zu meiner persönlichen Erfahrung. Doch als ich im Jahr 1941 oder 42 dort in der Wüste war, hatte ich noch nicht gelernt, dass Murren eine Sünde ist. Und ich hatte 3 Decken. Nein, es waren 4 Decken. Jeder britische Soldat bekam 4 Decken. Ich hatte eine Decke, die für mich wertvoller war als alle anderen. Es war eine Pferdedecke. Sie war nicht besonders weich und schön, aber sie war doppelt so groß als alle anderen Decken und sie zählte trotzdem immer noch als eine Decke. Abgesehen von meiner Bibel war mir meine Pferdedecke in der Wüste mein liebster Besitz. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie ich sie bekam. Nun, eines Nachts lag ich auf dem Rücken im Sand, eingewickelt in diese Decken und dachte mir, Gott, warum musst du mich in diese Wüste schicken? Ich bin zu gut für so einen Ort. Und als ich dort ausgestreckt lag, geschah etwas ganz Außergewöhnliches. Meine Arme wurden mir seitlich vom Körper weggestreckt. Es war genau dieselbe Körperhaltung wie die eines Gekreuzigten. Und irgendwie wickelte sich diese Decke so um mich herum, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und Gott sagte, da bist du. Du bist am Kreuz. Und ich war es wirklich. Ich war buchstäblich in dieser Haltung gekreuzigt. Einige Tage später lag ich wieder in meine Decke gewickelt am Boden. Diesmal hatte ich meine Arme seitlich am Körper angelegt und die Decken waren um mich herum gewickelt. Und ich konnte meine Arme nicht mehr frei bekommen. Gott sagte, du bist auch begraben, in eine Decke gewickelt und begraben. Ich lernte diese Wahrheiten also auf eine sehr anschauliche Art und Weise, aber ich sage euch eins. Es ist eine Sache, sie vom Verstand her zu lernen, aber etwas ganz anderes, sie in der praktischen Erfahrung zu erleben. Es dauerte etwa 3 Jahre, bis ich aufgehört hatte, mich über die Wüste zu beschweren und zu murren. Und als ich endlich aufgehört hatte, über die Wüste zu murren, wisst ihr, was dann geschah? Ich kam aus der Wüste heraus. Und als ich aus der Wüste herauskam, tat es mir leid, die Wüste zu verlassen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich weinte, als ich die Wüste verließ, weil ich mich nämlich in die Leute verliebt hatte, die dort leben. Das ist eine andere Geschichte. Je mehr man murrt, desto länger bleibt man in der Wüste. Wisst ihr, was die Bibel im Psalm 68 sagt? Widerspenstige bleiben in der Dürre. Dort gehören die Widerspenstigen und Rebellischen auch hin. Nun zurück zu unserem Thema. Es ist am Kreuz geschehen. Unser alter Mensch wurde gekreuzigt. Jetzt machen wir es uns zu eigen und setzen es um. Wir kreuzigen unser Fleisch. Und genau dann, wenn du meinst, wunderbar, ich bin fertig, weißt du, was dann geschieht? Der Heilige Geist offenbart dir einen weiteren Bereich, mit dem du dich noch nicht beschäftigt hast. Aber preis dem Herrn, es zahlt sich aus, mit dem Herrn bis zum Ende durchzugehen. Denn es lohnt sich auf lange Sicht. Schlagen wir nun kurz Epheser 2 auf, um zu lesen, was die Schrift über diese unsere alte Natur zu sagen hat. Epheser 2, 2 bis 3. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, das ist Satan, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Beachtet, dass Satan als Geist so lange in uns wirken kann, solange wir Söhne bzw. Kinder des Ungehorsams sind. Solange es irgendeinen Bereich des Ungehorsams in uns gibt, ist genau das der Bereich, in dem Satan das Recht hat, seinen Einfluss geltend zu machen. Und du kannst dagegen unternehmen, was du willst. Du kannst ihn anschreien, du kannst zu Gott schreien, du kannst fasten, aber Satan hat rein rechtlich betrachtet das Recht, in allen Bereichen der Rebellion und des Ungehorsams in uns seinen Einfluss auszuüben. Das Einzige, was man tun kann, um sich seines Einflusses zu entledigen, ist, Rebellion und Ungehorsam auszumerzen. Vers 3. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Beachtet, dass die Gedanken genauso von Gott entfremdet sind wie das Fleisch. In Römer 8 heißt es ja, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Und wir sind von Natur aus Kinder des Zorns. Diese Formulierung von Natur aus wird auch in Galater 2,15 verwendet. Das ist eine Stelle, die wir kurz aufschlagen wollen. Dort erscheint exakt dieselbe Formulierung. Galater 2,15. Paulus spricht als Jude zu Petrus, dem Juden, und sagt, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Man könnte diese Passage nun sehr ausführlich kommentieren, nämlich die Haltung der Juden zu den Nichtjuden. Aber Paulus sagt zu Petrus, du und ich, wir sind Juden von Geburt an. Wir haben uns nicht bekehrt, wir waren keine Proselyten, wir stammen nicht von den Nichtjuden ab, wir sind Juden von Natur an, von Geburt an. Und genau dieselbe Formulierung wird in Epheser 2,3 verwendet, wo es heißt, indem wir von Natur Kinder des Zorns waren, allein durch unsere Geburt, wurden wir mit einem rebellischen Wesen geboren. Das ist die Wurzel unseres Problems, unsere rebellische Natur. Du könntest nun entgegnen, bestraft mich Gott etwa wegen meiner rebellischen Natur? Nein, Gott bestraft dich für deine rebellischen Taten. Aber deine rebellischen Taten sind die Folge dessen, dass du dich deiner rebellischen Natur hingibst. Gott ist absolut gerecht, niemand wird für seine Natur bestraft. Die Menschen werden allesamt für ihre Taten bestraft. Das Gericht Gottes in allen Schriftstellen, in denen es um Gericht geht, bezieht sich auf die Werke und nicht auf die Natur des Menschen. Aus diesem Grund sind wir verantwortlich dafür, dass wir es zulassen, dass uns diese Natur dazu veranlasst, diese Taten zu tun. Und ich sage es nur nebenbei, das, womit wir uns jetzt gerade beschäftigen, ist eben diese Natur, also die eigentliche Wurzel. Ich möchte euch noch eine weitere Aussage des Paulus im Epheserbrief zeigen. Jetzt verwendet er den Begriff der alte Mensch, das ist eben diese Natur. Epheser 4,22, wir lesen ab Vers 20. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr ihn wirklich gehört habt. Einige Leute haben ihn nicht gehört. Und in diesem Zusammenhang gibt es viele Christen, die ihn nicht gehört haben und nicht von ihm gelehrt worden sind. Jemand sagt einmal, ich habe 2 Jahre lang Lehre gehört, bin aber immer noch nicht bereit. Es ist eine Sache, Lehre zu hören, aber eine andere Sache, gelehrt zu werden. Manche Leute hören immer nur zu, ohne wirklich zu hören. Und einige Leute werden immer gelehrt, ohne zu lernen, weil jemand nämlich die entsprechende innere Haltung braucht, um hören und lernen zu können. Wenn ihr ihn wirklich gehört und durch ihn gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Die Metapher in diesem Vers ist die Kleidung. Man zieht eine Art Kleidung aus und in Vers 24 sehen wir dann, dass wir stattdessen eine andere Art von Kleidung anziehen, um die erste zu ersetzen. Das ist der Tausch. Die alte Kleidung geht und die neue Kleidung wird angezogen. Was ist die alte Kleidung? Nun, es ist der alte Mensch. Wie wird er beschrieben? Er ist verderbt nach den betrügerischen Lüsten. Das Schlüsselwort in Bezug auf den alten Menschen ist verderbt oder wie ich schon sagte, korrumpiert. Und er ist es nach den betrügerischen Lüsten. Weil er betrogen bzw. getäuscht wurde, stieg Lust in ihm auf. Und diese Lust verdarb seine Natur. Das ist die Reihenfolge und das geht zurück auf die Versuchung Adams und Evas. Sie wurden getäuscht, gehorchten der Lüge und Täuschung des Teufels und aus dieser Täuschung und Lüge heraus, beziehungsweise indem sie dieser Täuschung und Lüge gehorchten, entstand Lust, pervertierte Begierden, die sie beide korrumpierten. Das ist der Hintergrund des alten Menschen. Er ist im Grunde das Produkt der geglaubten und in die Tat umgesetzten Lüge des Teufels. Das Ergebnis ist Verfall bzw. Verderbtheit. Das ist die Natur, gegen die Gott etwas unternommen hat, und zwar in Jesus Christus am Kreuz. Als nächstes möchte ich gerne 2 Passagen aus dem Matthäusevangelium aufschlagen, die mit dieser Wahrheit zusammenhängen. Matthäus 3,10. Das sind die Worte von Johannes dem Täufer, dem Vorläufer Jesu, der kam, um das Evangelium vorzustellen. Matthäus 3,10. 10. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist die Wesenseigenart des Evangeliums. Es ist von allen sogenannten Haushaltungen oder Phasen der göttlichen Heilsgeschichte die radikalste und in gewisser Weise auch die rücksichtsloseste. Gott schneidet keine Äste ab. Er haut nicht einmal den Stamm um, nein, die Axt ist an die Wurzel gelegt. In der heilsgeschichtlichen Phase des Evangeliums wird etwas gegen den ureigensten Ursprung und die Herkunft des ganzen bösen, korrumpierten Lebens des Geschlechts Adams unternommen. Das ist die Botschaft dessen, der kam, um diesem Evangelium den Weg zu bereiten. Beachtet, dass es auch heißt, jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Manche Leute brüsten sich und sagen, nun Bruder, ich tue doch nichts Schlechtes. Aber damit kommst du nicht durch. Die Frage lautet, tust du Gutes? Der Baum, der keine Frucht bringt, wird genauso umgehauen werden wie der Baum, der schlechte Frucht bringt. Der einzige Baum, der stehen bleiben wird, ist der Baum, der gute Frucht bringt. Und in Matthäus 7, 18-19 finden wir diese Aussage über den faulen Baum. Man kann diese Verse auf unterschiedliche Weise anwenden, aber es gibt ein Prinzip, das alle Anwendungen gemeinsam haben. Matthäus 7, 18. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte. Es gibt also zwei Dinge, die schlichtweg unmöglich sind. Einmal, dass ein guter Baum schlechte Frucht bringt und zweitens, dass ein fauler Baum gute Frucht bringt. Das ist unmöglich. Und das alte Wesen, die alte Natur, ist ein fauler Baum. Aus diesem Grund kann sie keine gute Frucht bringen. Es ist sinnlos, an der alten Natur eine gute Frucht zu suchen bzw. gute Frucht von ihr zu erwarten, denn sie kann sie unmöglich hervorbringen. Was unternimmt Gott infolgedessen gegen diese alte Natur? Ganz einfach, er legt die Axt an die Wurzel und haut den Baum um. Oder anders formuliert, Gott verbessert den alten Menschen nicht. Er reformiert den alten Menschen nicht. Er macht ihn nicht religiös. Er schickt ihn nicht in die Gemeinde oder in die Sonntagsschule. Wisst ihr, was er mit ihm tut? Er exekutiert ihn. Die einzige Lösung für den alten Menschen ist die Exekution. Die Botschaft der Gnade Gottes lautet nun, dass diese Exekution bereits stattgefunden hat. Sie fand statt, als Jesus am Kreuz starb. Damals wurde unser alter Mensch exekutiert. Da hing er am Holz, zur Schau gestellt in all seiner Verderbtheit und Widerwärtigkeit und wurde hingerichtet. Und jeder Mensch, der Sieg über die Sünde haben möchte, muss diese Tatsache ergreifen und dementsprechend handeln. In Römer 6, wo diese Aussage "Unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt" zu finden ist, heißt es weiter: Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Doch nur wenn ihr Römer 6,6 begriffen und ergriffen habt, könnt ihr weitergehen an den Punkt, an dem es euch möglich ist, nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde zu leben. Sehen wir uns nun diesen Tausch, der stattfinden soll, noch etwas genauer an. Der alte Mensch wurde gekreuzigt, damit der neue Mensch zu leben beginnt. Führen wir uns nun vor Augen, was die Schrift über den neuen Menschen sagt. Das ist eine ganz gewaltige biblische Betrachtung. Ich möchte nicht allzu detailliert darauf eingehen, aber in Epheser 4,24 wird uns die Alternative präsentiert. Wir lasen bereits Epheser 4,22, legt ab den alten Menschen. In Epheser 4,24 heißt es nun, zieht an den neuen Menschen. Im Anschluss daran wird der neue Mensch beschrieben und ich möchte den Text folgendermaßen formulieren. Der neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit. Etwas wörtlicher heißt es, der in Übereinstimmung mit Gottes Plan oder Gottes Maßstäben oder Gottes Denken oder Gottes Absicht, wie auch immer man es verstehen mag. Also der in Übereinstimmung mit Gott geschaffen worden ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Das heißt, in Gerechtigkeit und Heiligkeit, die das Produkt der Wahrheit sind. Der alte Mensch war das Produkt der Lüge des Teufels. Er war das Produkt einer Täuschung. Doch der neue Mensch ist das Produkt der Wahrheit des Wortes Gottes über Jesus Christus. Die Wahrheit, die im Glauben in unser Herz aufgenommen wird, bringt einen neuen Menschen hervor. Und das bringt Gerechtigkeit und Heiligkeit hervor. Der neue Mensch wurde also in Übereinstimmung mit Gottes Maßstäben, mit Gottes Absicht geschaffen, wie auch immer man es formulieren mag, in Gerechtigkeit und Heiligkeit, die das Produkt der Wahrheit sind. Dann schlagen wir noch Kolosser 3 auf und lesen, was Paulus über diesen Tausch zu sagen hat. In Kolosser 3,9 geht es um den alten Menschen. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Ihr werdet feststellen, dass das, was die Kolosser, wie es hier heißt, nicht tun sollen, dass das die charakteristischste Eigenschaft des alten Menschen überhaupt ist. Was ist das? Lügen. Weil er ja das Produkt einer Täuschung ist. Sein ganzes Wesen ist Täuschung und Verderbtheit. Er ist das Produkt der Schlange. Und ich sage es frei heraus, es gibt niemanden, der schon einmal eine gerade Schlange gesehen hat. So etwas gibt es nicht. Und der alte Mensch ist genauso krumm und verbogen wie die Schlange, die ihn ins Leben rief. In ihm ist keine Wahrheit. Er ist krumm bis in seinen tiefsten Wesenskern hinein. Und wenn er versucht, gerade zu sein, dann ist er am krummsten. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. seine Handlungen sind in erster Linie Lügen. Das Problematische an der Lüge ist, dass du, wenn du noch irgendeine andere Sünde begehen wirst, früher oder später diese mit der Sünde verknüpfen musst, um diese anderen Sünden zu vertuschen. Wenn du dich also von Lüge fernhalten möchtest, musst du recht leben. Es gibt keine Alternative. Was wird nun hier über den neuen Menschen gesagt? Kolosser 3,10. Und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Etwas wörtlicher heißt es, der im Begriff ist, erneuert zu werden. In Epheser 4,22 heißt es, der geschaffen ist. Das ist Gottes Seite, aber unsere Aneignung dieser Tatsache verläuft progressiv. Das heißt, es ist ein voranschreitender Prozess, nämlich im Begriff sein, erneuert zu werden nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das heißt, um das Bild des Schöpfers zu reproduzieren. Ich wiederhole noch einmal, der neue Mensch ist im Begriff, erneuert zu werden, hinein in die Erkenntnis oder hinein in die Anerkennung des Schöpfers. Also damit das Bild des Schöpfers in ihm wiederhergestellt werde. Seht ihr, der neue Mensch macht das Werk des Sündenfalls ungeschehen. Denn vor dem Sündenfall hatte Adam das vollkommene Bild des Schöpfers in sich. Das ist die Natur des neuen Menschen. Diesen neuen Menschen kann man nun mit drei Worten ganz einfach zusammenfassen. Christus in euch. Schlagen wir Kolosser 1 auf und lesen wir Vers 25 bis 27. Paulus sagt über die frohe Botschaft: Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden oder um das Wort Gottes in der Fülle zu predigen. Dann spricht er über das Wesen dieses Wortes, das er präsentiert. Es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen, also Gottes Heiligen, geoffenbart worden ist. Das Evangelium enthält Gottes Geheimnis, das alle früheren Zeitalter und Generationen nicht wissen durften, das aber jetzt dir und mir enthüllt wird. Das ist der Höhepunkt des Wirkens Gottes und es ist ein Geheimnis, das er bis zum Evangelium verborgen gehalten hatte. Was ist nun dieses Geheimnis? Vers 27. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch. Das ist der Höhepunkt. Das ist das Geheimnis, dass Gott ein Menschengeschlecht hervorbringen würde, das Christus in sich haben würde. Und der neue Mensch ist somit Christus, der in dir und mir aus dem Samen des Wortes Gottes neu entsteht. Sehen wir uns das etwas genauer an. Galater 2,20. Hier bezieht Paulus diese Wahrheit auf sein eigenes persönliches Zeugnis und sagt: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Dieses Gekreuzigtsein besteht aus drei Phasen. Erstens, es besteht aus dem, was Gott tat. Unser alter Mensch wurde gekreuzigt. Zweitens, es besteht aus dem, was wir tun. Galater 5,24, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt. Drittens, es besteht aus unserem Bekenntnis. Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Also, glaube mit dem Herzen und bekenne mit dem Mund. Ich erinnere mich noch, dass es mich vor vielen Jahren einen Kampf kostete, bis ich so weit war, dass ich mutig genug war zu sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich dachte mir, was wird dann geschehen? Es wird die Hölle los sein. Alle meine schlimmsten Gewohnheiten werden sich unweigerlich augenblicklich wieder zurückmelden. Und das haben sie dann auch getan. Aber dann lernte ich es, an diesem meinem Bekenntnis festzuhalten, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn du mit Gott einen neuen Schritt nach vorne gehst, und wenn auch einmal dann die Hölle los ist, dann preise Gott dafür, denn das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass du Fortschritte machst. Denn der Teufel macht sich nicht die Mühe, sich dir zu widersetzen, wenn du irgendwo auf einer Nebenstraße herumwanderst. Aber wenn du in Gott vorwärts gehst, dann wird der Teufel seine ganze Artillerie gegen dich in Bewegung setzen. Und wenn die Granaten um dich herum einschlagen, dann sag einfach nur, preis dem Herrn. Das ist so wie die Geschichte von dem Herausgeber einer kleinen Landzeitung, der eine Kolumne mit ausgesprochen persönlichen Dingen anfing. Eines Tages saß er in seinem Büro und interviewte gerade einen Mann, als ein großer Ziegelstein durch sein Bürofenster geworfen wurde. Daraufhin sagte der Herausgeber: Ich wusste, dass diese persönliche Kolumne unserer Zeitung ein Erfolg sein wird. Wenn also der Ziegelstein des Teufels durch deine Scheibe fliegt, dann lass dich davon nicht beunruhigen. Das bedeutet nur, dass du ihn dort getroffen hast, wo es ihm wehtut. Es gibt etwas, das wir in Bezug auf alles, was Christus am Kreuz bereitgestellt hat, tun müssen, nämlich das richtige Bekenntnis aussprechen. Wie zum Beispiel, ich bin gereinigt durch sein Blut. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern... Nun, wer lebt dann? Lesen wir weiter. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Tausch. Der alte Mensch starb, der neue Mensch ist Christus in dir. Christus, der in mir lebt. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, beachtet, es ist nicht für die Ewigkeit, sondern für hier und jetzt. Was ich aber jetzt lebe, in meiner Familie, bei mir zu Hause, mit all meinen Problemen, mit all dem Widerstand, mit allem, was ich nicht verstehe, mit allen Versuchungen und Prüfungen, mit denen ich konfrontiert bin, lebe ich nicht aus meinem eigenen Glauben heraus, sondern lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Beachtet wiederum, dass Jesus das stellvertretend tat. Er starb an meiner Stelle. Mein alter Mensch wurde in ihm gekreuzigt, damit er als der neue Mensch in mir leben möge. Sehen wir uns nun noch einige weitere Schriftstellen über diesen neuen Menschen an. Ich denke, wir haben bereits Epheser 4,24 sowie Kolosser 3,10-11 gelesen. Wir könnten noch einmal Kolosser 3,11 aufschlagen, weil dort noch einmal dieselbe Wahrheit verdeutlicht wird. Es heißt in Kolosser 3,10, ihr habt den neuen Menschen angezogen, der im Begriff ist, erneuert zu werden, hinein in die Anerkennung des Schöpfers, so dass das Abbild des Schöpfers in ihm reproduziert wird. Vers 11. Da, also im neuen Menschen, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier. Also all die alten Dinge, die trennend wirkten, alle Barrieren, sei es aufgrund ethnischer Herkunft oder Religion oder sozialem Rang oder Sprache, sie sind niedergerissen worden. Sondern Christus alles und in allen. Der alte Mensch ist absolut tot. Der neue Mensch ist lebendig geworden und der neue Mensch ist durch und durch Christus. Christus in dir. Wie entsteht dieser neue Mensch? Petrus sagt es uns in 1. Petrus 1,23. Dort sagt er zu Menschen, die die Wiedergeburt erlebt haben, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Dieses Prinzip ist fest in der Bibel verwurzelt. Jede Geburt geht auf einen Samen zurück. Die neue Geburt geht auf einen göttlichen Samen zurück. Was ist der göttliche Same? Es ist der Same des Wortes Gottes, den du durch Glauben in dein Herz aufnimmst. Und es ist ein unvergänglicher Same. Ein weiteres zentrales Prinzip der Bibel lautet, so wie der Same ist, ist auch das Leben, das aus ihm herauskommt. Wenn der Same also vergänglich ist, wie es bei der natürlichen Zeugung der Fall ist, ist auch das Leben, das dieser Same hervorbringt, vergänglich. Aber wenn der Same unvergänglich ist, dann kann das Leben, das aus ihm herauskommt, nicht vergänglich sein. Gleiches muss Gleiches hervorbringen. Wir sind also wiedergeboren aus unvergänglichem Samen. Welche Art von Leben haben wir? Welche Natur haben wir? Eine unvergängliche Natur. Was ist diese Natur? Es ist der neue Mensch. Was ist der neue Mensch? Es ist Christus in dir. Wie entsteht Christus in dir? Er entsteht durch den Samen des Wortes Gottes, das Evangelium, das gepredigt und im Herzen im Glauben angenommen wird. Sehen wir uns in diesem Zusammenhang noch zwei oder drei Passagen aus dem ersten Johannesbrief an, die wir niemals richtig verstehen würden, wenn wir diese Tatsache nicht begreifen, dass sich diese Passagen nicht auf eine Einzelperson beziehen, sondern auf eine Natur, auf ein Wesen. Ich denke, ihr werdet es genauso sehen, wenn wir diese Passagen lesen. Sie können sich nicht auf Bruder so und so oder Schwester so und so beziehen. Sie beziehen sich vielmehr auf den neuen Menschen in Bruder so und so und in Schwester so und so. Also 1. Johannes 3,9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Wenn das bedeuten würde, dass ich keine Sünde tue, sobald ich wiedergeboren bin, dann müsste ich sagen, dass ich nicht wiedergeboren bin, weil ich nämlich widerwillig bekennen muss, dass ich durchaus Sünde getan habe, seit ich wiedergeboren wurde. Aber hier ist ja eben nicht die Rede von Mr. Prince oder Mrs. Jones, sondern hier ist die Rede von dem, was in mir aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes geboren wurde, also von einer Natur. Das wird im folgenden Vers deutlich. Denn sein Same, Gottes Same, bleibt in ihm, dem wiedergeborenen Gläubigen. Und er, die Natur, die aus diesem Samen heraus geboren wird, kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Das Unvergängliche kann nicht vergänglich werden. Es ist ein unvergänglicher Same und er bringt ein unvergängliches Wesen hervor. Das bedeutet nicht, dass ich als wiedergeborener Gläubiger nicht sündigen kann. Das hängt davon ab, welche Natur mich kontrolliert. Doch solange mich die Natur kontrolliert, die in mir durch die Wiedergeburt geboren wird, kann ich nicht sündigen, weil diese Natur unfähig ist zu sündigen. Weshalb? Nun, diese Natur ist Christus. Es ist Christus in mir. Und wir alle sind uns darin einig, dass Christus unfähig ist zu sündigen. Es wird also durch die Wiedergeburt, durch den Samen des Wortes Gottes, diese Natur in uns hineingeboren, die die Bibel als den neuen Menschen bezeichnet, die das ureigenste Wesen Christi ist und die genauso unvergänglich ist wie der Same, aus dem sie hervorkam. Ich lese diese Worte noch einmal und ihr werdet sehen, wie exakt sie zutreffen. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Keine Person, sondern eine Natur, ein Wesen. Welche Natur? Der neue Mensch. Denn sein Same, Gottes Same, bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Selbstverständlich würde niemand behaupten, dass man so etwas über irgendeinen wiedergeborenen Gläubigen wie dich und mich sagen könnte, nämlich dass wir als Menschen nicht sündigen können. Das wäre in meinen Augen lächerlich, aber es ist absolut wahr, dass das Wesen, das in uns hineingeboren worden ist, nicht sündigen kann. Es ist unfähig zu sündigen. Es ist wichtig, sich dies zu vergegenwärtigen, denn nur wenn wir diese Natur pflegen und uns ihr hingeben, werden wir in dieses Leben des Siegs über die Sünde hineinkommen. Schlagen wir nun 1. Johannes 5 auf. Dort ist von genau derselben Natur die Rede, aber sie wird dort mit den Worten alles, was umschrieben und nicht jeder der, sondern alles, was. Was beweist, dass es sich hierbei nicht um eine Einzelperson handelt, sondern um ein Wesen, um eine Natur. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Was aus Gott geboren ist, kann nicht besiegt werden. Es gibt nichts im Universum, das das besiegen könnte, was aus Gott geboren ist. Es ist wichtig für euch zu erkennen, dass ihr etwas in euch habt, das unerschütterlich, unvergänglich und unbesiegbar ist. Und wenn ihr nur damit rechnen würdet, würde es sich euch beweisen. Rechnet nicht mit der alten Natur, rechnet nicht mit euren eigenen Fähigkeiten, rechnet nicht mit euren schlechten Gewohnheiten und euren Problemen, denn sie werden euch scheitern lassen. Aber in euch gibt es etwas, das nicht scheitert, das unvergänglich und unbesiegbar ist, weil es aus Gott geboren ist. Dieselbe Wahrheit finden wir noch einmal in 1. Johannes 5, 18, wo es heißt, wir wissen. Nun leider wissen es viele Christen nicht, das ist das Problem. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Das ist es, so einfach ist es. Sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich. Diese Natur muss sich selbst bewahren, versteht ihr? Sie muss gehegt und gepflegt werden. Und der Böse tastet ihn nicht an. Eine gewaltige Aussage. Satan kann die neue Natur nicht antasten. Sie ist unantastbar. Aber sein legitimes Opfer ist die alte Natur. Denn Gott sagte, die Schlange werde Staub fressen. Du und ich in unserer alten Natur sind aus Staub geschaffen. Satan hat von Gott das Recht bekommen, sich vom alten Menschen zu ernähren, aber den neuen Menschen kann er nicht antasten. Er ist unantastbar. Er ist außerhalb seiner Reichweite. Er ist jenseits des Kreuzes. Und wo das Kreuz steht, hört Satans Autorität auf. Das ist also der Gegensatz zwischen dem Alten und dem Neuen. Das ist der Tausch. Das ist der Tausch, bei dem es darum geht, hier und jetzt im Sieg zu leben. Das hängt davon ab, dass man diese Wahrheit verstanden hat. Mein alter Mensch wurde gekreuzigt, damit der neue Mensch in mir lebe. Aber ich muss etwas dazu beitragen. Ich muss den alten Menschen ausziehen. Gott tut das nicht für mich. Ich muss den neuen Menschen anziehen und ich muss mein Fleisch kreuzigen. Ich muss die Nägel durch meine schlechten Gewohnheiten treiben, durch meine Schwächen, durch diese Dinge, die ich so lange toleriert habe, die ich bei anderen als Sünde bezeichnen würde, bei mir selbst jedoch als Schwäche. Nenn das Kind beim Namen und red nicht drumherum und schon geht es in deinem Leben mit Gott vorwärts. Als ich über Befreiung lehrte, sagte ich zu den Leuten immer, nenn das Problem genau so, wie du es bei deinem Ehemann nennen würdest und schon hast du es richtig benannt. Und dann schlag die Nägel hinein. Wenn es nur eine legitime Schwäche ist, dann ist es ja eine Schande, sie zu kreuzigen. Aus diesem Grund müssen wir den Tatsachen ins Auge schauen und geradeaus denken. Fassen wir nun diesen Tausch am Kreuz, den wir ausführlich behandelt haben, noch einmal rasch zusammen. Ich möchte das Thema noch einmal kurz wiederholen. Ihr findet diese Zusammenfassung auch in eurer Studienhilfe auf Seite 15. Auf der linken Seite stehen 8 Aspekte des Bösen, das von Christus getragen wurde. Auf der rechten Seite stehen 8 Aspekte des Guten, das Gott dem Gläubigen zur Verfügung stellt als Ersatz des Bösen, das Christus getragen hat. Gehen wir diese beiden Spalten kurz durch. Erstens, Christus trug die Strafe für sündhafte Taten, damit wir im Gegenzug Frieden, das heißt Vergebung und Versöhnung hätten. Zweitens, Christus trug unsere Schmerzen und Krankheiten, damit wir Heilung bekommen würden. Drittens, Christus wurde zur Schuld oder Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Viertens, Christus wurde mit unserem Kranksein krank gemacht, damit wir mit seiner Gesundheit gesund gemacht würden. Fünftens, Christus wurde mit dem Fluch des Gesetzesbruchs zum Fluch gemacht, damit wir den Segen empfangen würden, der seinem vollkommenen Gehorsam zusteht. Sechstens, Christus wurde mit unserer Armut arm gemacht, damit wir mit seinem Reichtum reich gemacht würden. Siebtens, Christus ertrug den Tod in allen 3 aufeinanderfolgenden Phasen, damit wir Leben in den entsprechenden 3 aufeinanderfolgenden Phasen hätten. Achtens, unser alter Mensch wurde exekutiert, damit der neue Mensch an seiner Stelle zu leben beginne. Das ist die Zusammenfassung des Tauschs, der am Kreuz stattfand. Zum Abschluss dieser Lehreinheit möchte ich euch gerne zeigen, wie dadurch Satans Position verändert wurde, sowohl in Bezug auf Gott als auch in Bezug auf uns. Es ist ungemein wichtig, das zu verstehen. Ich denke, wir lesen kurz, was hier in der Studienhilfe geschrieben steht, auf Seite 16, weil ich es nicht besser formulieren kann. Satans Position wurde durch das Kreuz verändert. Das Werk Christi am Kreuz hat es den Angehörigen des Geschlechts Adams möglich gemacht, Gerechtigkeit zu erlangen, vor Gott Gunst zu bekommen und wieder Gemeinschaft mit ihm zu haben. Die Grundanforderung ist Gerechtigkeit. Als ich vor einiger Zeit über Geistesgaben lehrte, wies ich darauf hin, dass das erste konkrete Charisma, also die erste konkrete charismatische Gabe, die im Neuen Testament erwähnt wird, die Gabe der Gerechtigkeit ist. Das ist die Grundlage von allem. Das steht in Römer 5, die Gabe der Gerechtigkeit. Wir müssen dort beginnen. Wenn wir uns dessen nicht sicher sind, dass wir gerecht sind, werden wir immer teilweise unter einer Art Schatten leben. Die Zusicherung der Gerechtigkeit ist die Grundlage jeglichen Wirkens Gottes mit uns. Wessen Gerechtigkeit ist es? Die Gerechtigkeit Christi. Sie bringt uns hinein in die Gemeinschaft mit Gott und lässt uns vor Gott Gunst erlangen. Wir haben genau dieselbe Gemeinschaft, die Christus hatte, die ihm um unseretwillen verwehrt wurde. Wir stehen in genau derselben Gunst, in der Christus stand. Wir sind angenommen in dem Geliebten. Mir begegnen buchstäblich tausende Menschen, die mit dem Problem kämpfen, dass sie sich abgelehnt fühlen. Wahrscheinlich hören einige heute auch diese Botschaft. Es ist ein ungemein weit verbreitetes Problem. Sie wurden von ihren Eltern nicht verstanden und wurden von ihnen schlecht behandelt. Ihr Ehepartner schätzt und versteht sie nicht. Sie gehen durchs Leben mit einem Gefühl der Ablehnung. Dieses Gefühl ist so ziemlich das elendste überhaupt. Ich habe festgestellt, dass die Lösung zu diesem Problem darin besteht, dass man erkennt, dass man in Christus angenommen ist. Gott möchte dich, mein Freund. Er toleriert dich nicht nur, er möchte dich. Viele Christen verhalten sich so, als würde Gott sie lediglich tolerieren. Man kann das Herz von Eltern nicht mehr verletzen als dadurch, dass man sich so verhält, als würden einen die eigenen Eltern lediglich tolerieren. Eltern lieben es zu fühlen, dass ihre Kinder auf ihre Liebe reagieren. Und Gott liebt dies auch. Wir sind ihm wohlgefällig, wenn wir Gerechtigkeit annehmen, wenn wir unseren Platz einnehmen, wenn wir nicht mehr wie Bettler zu ihm kommen, wenn wir uns nicht mehr so verhalten, als bestünden wir zur Hälfte aus Verdammnis und zur anderen Hälfte aus Scham. Denn das alles ist vorbei. Und das ist die Grundlage von allem. Lesen wir weiter. All jenen, die diese Tatsache der Gerechtigkeit annehmen, kann Satan seine große Waffe gegen Gott und Mensch nicht mehr entgegenhalten. Denn das große Bollwerk Satans bestand darin, dass er das Geschlecht Adams dazu brachte, dass es mit ihm in seiner Rebellion und in seiner Schuld identifiziert wurde. Aus diesem Grund muss jedes Gericht, das Gott über Satan und seine Engel bringen möchte, auch über das Geschlecht Adams gebracht werden. Wenn nicht, würde Gott Kompromisse mit seiner eigenen Gerechtigkeit eingehen. Deshalb benutzte Satan in gewisser Weise uns wie einen Schutzschild, um Gottes Gericht über ihn abzuwenden, weil er ja sagen konnte, okay Gott, ich weiß, dass ich in den Feuersee kommen werde, das ist meine Bestimmung. Ich erkenne das klar, viel klarer als einige Prediger, aber Gott, vergiss nicht, dass diese Nachkommen Adams hier unten sich mir in meiner Rebellion anschlossen und aus diesem Grund unter derselben Schuld und Verdammnis stehen wie ich. Wenn du uns in den Feuersee schickst, dann denk dran, Gott, dass du sie auch dorthin schicken musst. Und aus diesem Grund werdet ihr feststellen, dass Satan eines mehr als alles andere tut. Er versucht zu beweisen, dass du schuldig bist. Und du wirst ihn erst dann überwinden, wenn du beweisen kannst, dass du gerecht bist. Wenn du durch Glauben deine Gerechtigkeit festgemacht hast, ist Satan ein besiegter Feind. Jesus war zwar Gott, als er auf Erden war, aber warum wandelte er, als er auch Mensch auf Erden war, im vollkommenen Sieg? Warum? Weil er sich nie einer Schuld bewusst war. Und ich sage euch eins, was ausgemerzt werden muss, ist dieses Schuldbewusstsein. Das Problem mit den meisten Formen christlicher Religion besteht ja darin, dass sie dazu geschaffen sind, uns Schuldgefühle einzuflößen. Wenn man sich die meisten Hymnen ansieht, die von bekennenden Christen gesungen werden, dann sieht man, dass es darin in erster Linie um Sünde geht. Ja, der Mehrzahl der bekennenden Christen wäre es peinlich, sich selbst als vollkommen gerecht zu bezeichnen. Sie würden das für anmaßend, eingebildet und hochmütig halten. Aber das ist es nicht. Das ist Glaube. Ich lese weiter. Ohne Kompromisse mit seiner eigenen Gerechtigkeit eingehen zu müssen, ist Gott jetzt frei, Satan und seine Engel zu bestrafen, den Nachkommen Adams hingegen, die Buße tun und an Christus glauben, zu vergeben. Hier erfolgt die Scheidung. Gott muss mit jenen, die die Gerechtigkeit Christi angenommen haben, nicht so umgehen, wie er definitiv mit dem Teufel und seinen Engeln umgehen muss. Das ist die Trennlinie. Und wo verläuft sie? Sie verläuft am Kreuz. Jesus sagt über das Kreuz in Johannes 12,31 Folgendes. Jesus spricht hier über seinen eigenen Tod am Kreuz, der wenige Tage später stattfinden sollte. Er beschreibt ihn folgendermaßen. Der Textzusammenhang macht deutlich, dass er von einem Weizenkorn spricht, das in die Erde fällt und stirbt. Das ist sein Tod am Kreuz. Dann sagt er in Bezug auf seinen Tod am Kreuz, Johannes 12,31, jetzt ist das Gericht dieser Welt, dieses Zeitalters. Jetzt wird der Fürst dieser Welt, also Satan, hinausgeworfen werden. Wo? Am Kreuz. Warum wurde Satan am Kreuz hinausgeworfen? Weil das Gericht, das dieser Welt zugestanden wäre, auf Jesus kam. Die Frage der Gerechtigkeit war beantwortet. Der Gerechtigkeit Gottes war Genüge getan. Anschließend konnte er Gnade und Vergebung anbieten, ohne Kompromisse mit seiner eigenen Gerechtigkeit einzugehen. Am Kreuz kam also das Gericht dieser Welt auf Jesus. Und weil es auf Jesus kam, wurde der Fürst dieser Welt, derjenige, der die Welt vom Zeitpunkt des Sündenfalls angefangen bis zu jenem Augenblick beherrscht hatte, hinausgeworfen. Und es gibt nichts, was ich noch eindringlicher unterstreichen und hervorheben möchte, als das: am Kreuz wurde Satans Territorium und Autorität und seine Ansprüche völlig beendet. Wenn du diese Tatsache einmal begriffen hast, musst du nicht in seinem Schatten leben, musst du nicht in Angst vor ihm leben, musst du nicht unter seiner Autorität leben. Nein, du lebst in einem Territorium, zu dem er keinen Zugang hat. Das Kreuz ist die Trennlinie. Satan kann die Trennlinie des Kreuzes nicht überqueren. Er kann nicht darüber gehen, er kann nicht darunter gehen, er kann nicht rundherum gehen und er kann nicht hindurchgehen. Das Kreuz ist das große Stoppschild Gottes und auf dem steht: Satan, hier bleibst du stehen. Und wenn wir Gläubigen, du und ich, das wirklich begreifen und in dieser Tatsache leben würden, würde Satan uns hören. Ja, er hört uns bereits. Ich denke, dass uns nicht bewusst ist, wie sehr sich der Teufel vor uns fürchtet, aber das entdecke ich immer wieder mal. Sehen wir uns noch zwei weitere Schriftstellen an, die uns dieselbe Aussage nahebringen. Kolosser 2,15. Wir lesen ab Vers 13. Hier ist davon die Rede, was Gott am Kreuz getan hat. Das Subjekt, also der Handelnde in diesen Sätzen, ist nicht Christus, sondern Gott Vater. Hier wird beschrieben, was Gott Vater durch Christus getan hat. Es werden drei Dinge aufgezählt. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm. Auf der Grundlage welcher drei Dinge? Erstens, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Jede einzelne falsche Tat, die du jemals begangen hast, ist dir vergeben worden. Das ist der erste Punkt. Zweitens, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war. Er hat das Gesetz annulliert. Wir leben nicht unter dem Gesetz. Es ist nicht der Standard für Gerechtigkeit. Solange wir versuchten, nach dem Gesetz zu leben, waren wir ständig Gesetzesbrecher, eben weil wir es nicht halten konnten. Das Zweite, was Gott am Kreuz tat, war, er räumte das Gesetz aus dem Weg. Das Gesetz war mit dem Tod Jesu zu Ende. Paulus sagt, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Der Tod Jesu ist das Ende des Gesetzes. Und das musste sein, denn solange wir unter dem Gesetz leben, leben wir unter Verdammnis. Paulus sagt in Römer 6,14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ihr könnt nicht gleichzeitig unter Gesetz und unter Gnade sein. Wenn du unter Gesetz bist, bist du nicht unter Gnade. Wenn du unter Gnade bist, bist du nicht unter Gesetz. Das Gesetz war am Kreuz zu Ende. Jesus hat die finale Strafe bezahlt und uns befreit. Und wenn du stirbst und das Gesetz die Todesstrafe eingefordert hat, hat das Gesetz nichts mehr gegen dich vorzubringen. Paulus sagt in Galater 2,19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Die dritte Tatsache, die in Kolosser 2,15 formuliert wird, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Diese Gewalten und Mächte sind das rebellische Engelsheer Satans in der Himmelswelt. Jesus hat sie zur Schau gestellt. Er hat sie öffentlich der Schmach preisgegeben und er hat über sie am Kreuz triumphiert. Er unterwarf sie und führte sie im Triumphzug hinter sich her. Paulus denkt hier an das antike Rom. Wenn damals ein siegreicher General aus einer Schlacht wieder in die Hauptstadt Rom zurückkehrte, fuhr er auf einem von zwei weißen Pferden gezogenen Wagen durch die Straßen von Rom. Während die Bevölkerung am Gehsteig stand und ihm applaudierte und klatschte und ihm die Ehre erwies. Und hinter diesem Wagen wurden alle die Herrscher, die Kommandeure und Soldaten hergeführt, die er besiegt hatte. Sie wurden in Ketten hinter seinem Wagen hergeführt, sie wurden öffentlich zur Schau gestellt. Und die Schrift sagt, dass Gott in Christus durch das Kreuz jetzt Satan und seine Mächte und Gewalten in Ketten hinter dem Wagen herführt. Er stellt sie öffentlich zur Schau. Sie sind entwaffnet und Jesus Christus unterworfen. Das wurde durch das Kreuz erreicht. Ganz besonders hervorheben möchte ich die Tatsache, dass Satan seine Waffen weggenommen worden sind. In einigen modernen Bibelübersetzungen steht, wie ich meine, die Formulierung, Gott hat ihn entwaffnet. Das ist die Übersetzung von Kolosser 2,15. Seine Waffen wurden ihm weggenommen. Was ist seine Hauptwaffe? Verdammnis und Anklage, die fortwährende Behauptung, dass du und ich schuldig sind. Wenn man in Offenbarung 12 weiterliest, sieht man, dass er, solange er in der Himmelswelt toleriert wird, uns Tag und Nacht vor dem Thron Gottes anklagen wird. Aber es ist unsere Aufgabe, nicht Gottes Aufgabe, ihn zum Schweigen zu bringen. Gott hat es möglich gemacht, aber wir müssen es tun. Schlagen wir noch Lukas 11, 21 bis 22 auf. Und dann sind wir am Ende dieser Lehreinheit angelangt. Diese Passage bezieht sich erneut darauf, was Gott durch Christus, durch das Kreuz dem Teufel angetan hat. Lukas 11, 21 bis 22. Wenn der Starke bewaffnet, das ist Satan, seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er, das ist Jesus, über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Das ist am Kreuz geschehen. Satan war dieser bewaffnete Starke. Er hatte seinen Hof bzw. sein Reich unter seiner Kontrolle. Niemand konnte etwas gegen ihn unternehmen, bis der Stärkere, Jesus, kam. Jesus hat drei Dinge getan. Erstens, er hat Satan besiegt. Zweitens, er hat Satan entwaffnet, das heißt, ihm den Anlass zur Anklage genommen. Drittens, er hat seine Beute verteilt, das heißt, er hat die Segnungen wiederhergestellt, die Satan dem Geschlecht Adams geraubt hatte, unsere Unschuld, unser Seelenfrieden, unsere Gesundheit, unser Wohlergehen, alles Gute, mit dem Gott Adam ausgestattet hatte und das Satan ihm geraubt hatte, hat Jesus uns wieder bereitgestellt und zugänglich gemacht. Er hat die Güter verteilt, die der Unterdrücker für so lange Zeit in absoluter Sicherheit verwahrt hatte, weil es niemanden gab, der stark genug gewesen wäre, um gegen ihn anzutreten, um ihn zu besiegen, um ihm seine Waffenrüstung wegzunehmen und seine Beute zu verteilen. Doch am Kreuz hat Jesus ganz genau das getan. Ich möchte das noch einmal unterstreichen. Jesus hat Satan besiegt. Er hat ihm seine Waffenrüstung weggenommen. Er hat ihn entwaffnet. Und dann hat er die Segnungen wiederhergestellt und wieder zugänglich gemacht, die Satan uns, dem Geschlecht Adams, gestohlen hatte. Hierzu noch rasch eine weitere Verweisstelle, Psalm 69, 5. Auch das ist wieder ein messianischer Psalm, in dem durch den Mund Davids die Leiden Jesu dargestellt werden. Darin finden sich verschiedene Zitate, die Jesus tatsächlich auf sich selbst anwandte. Psalm 69, 5. Mehr als die Haare meines Hauptes sind die, die mich ohne Ursache hassen. Jesus wandte diese Worte auf sich selbst an. Mächtig sind die, mich verderben wollen, meine Feinde sind sie ohne Grund. Das war am Kreuz. Und nun die Schlussfolgerung. Was ich nicht raubte, das erstattete ich dann. Das ist am Kreuz geschehen. Ist das nicht großartig? Satan raubte es, Jesus erstattete es zurück. Wie? Indem er ihn besiegte, ihm seine Waffenrüstung wegnahm und seine Güter verteilte. Er sagt zur Gemeinde, kommt Freunde, kommt rein und bedient euch. Alles, was ihr verloren habt, wartet hier auf euch. Er kann euch nicht aufhalten, er ist besiegt. Er hat keine Waffen mehr. Und aus diesem Grund müssen wir eines verstehen, wir brauchen vor dem Teufel keine Angst zu haben. Nein, er muss Angst vor uns haben. Er hat keine Waffen, wir haben die Waffen. Wir lesen in Epheser 6,12, dass die Waffen uns gehören. Und zuletzt noch zwei Schlussfolgerungen aus dem, was ich euch bislang gelehrt habe, die wir verstehen müssen. Ihr findet sie ganz unten auf Seite 16 in der Studienhilfe. Erstens, Satan wird unaufhörlich versuchen, uns in einem Zustand der Verdammnis zu halten. Das ist seine Hauptstoßrichtung, uns in irgendeiner Art und Weise das Gefühl zu vermitteln, wir seien schuldig, unwürdig, nicht angenommen und unfähig. Und das tut er durch fortwährende Anklage. Und er hat ein sehr starkes Motiv dafür, denn solange wir die Gerechtigkeit nicht annehmen, wird das Gericht über ihn vertagt. Er hat also ein sehr starkes, selbstsüchtiges Motiv, um das zu tun. Zweitens, wir können Satan nur in dem Maße überwinden, wie wir Gottes Gerechtigkeit im Glauben annehmen. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.